Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Das Thema lautet einladend glauben. Ich weiß nicht, wie Sie das eben empfunden haben. Einladend glauben. War das einladend eben, wenn jemand mit dem Rücken zu Ihnen steht? Ich glaube nicht wirklich. Vielleicht so. Herr Zürus, das ist ja schön, hier Sie zu sehen. Kommen Sie doch mal mit, Mensch, jetzt kommen Sie doch. Hier, Gottesdienst einladend glauben, aber sofort. Ja, ist okay, danke. Vielleicht das andere Extrem. Das Thema des Gottesdienstes lautet heute einladend glauben. Und ich begrüße Sie herzlich und freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich denke, so war es besser. Das entsprach auch eher meinem Naturell. Ich begrüße Sie heute herzlich und nehme mir das Mikrofon von Markus. Ich begrüße Sie heute recht herzlich zu unserem Gottesdienst und möchte das tun mit der Losung, die in Epheser 5, 14 und auch den Vers 13 lese ich noch, steht. Das alles wird aber offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das sind Verse, die auch im weitesten Sinne mit diesem Thema etwas zu tun haben. Einladend glauben. Rolf Zürus wird heute dazu predigen. Einladend glauben, wie geht das? Was ist das? Zu Beginn singen wir jetzt ein gemeinsames Lied. Das ist ein Lied, wo Männer und Frauen gemeinsam singen, beziehungsweise im Wechsel. Und auch wenn wir jetzt hier vorne nur eine Männer-Kombo sind, muss das Echo dann letztendlich aus der Gemeinde kommen. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Gepriesen sei der Herr. Geht. Gut. In Zeiten des Internets ist das ja mit den Begriffen relativ einfach. Also habe ich gedacht, ich schaue mal im Internet nach, was zu einladen dort drin steht. Wo macht man das am besten? Wikipedia. Alles findet man in Wikipedia. Ich gebe also den Begriff Einladen in Wikipedia ein und was kommt? Der Artikel Einladen existiert in der deutschsprachigen Wikipedia nicht. Das hat mich doch ein bisschen irritiert. Einladen steht nicht in Wikipedia. Okay, Wikipedia ist vielleicht auch kein Wörterbuch, sondern eher ein Lexikon. Also habe ich weiter gesucht. Dann schauen wir mal weiter. Bedeutung von Einladen. Jemanden freundlich auffordern, bitten, zu kommen oder mitzugehen oder etwas gemeinsam zu tun. Jemandem die unentgeltliche Teilnahme an etwas anbieten. Auch nicht schlecht. Für jemanden die Kosten einer gemeinsamen Unternehmung übernehmen. Jemanden auffordern, etwas zu tun oder auch etwas ins Fahrzeug schaffen. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht. Etwas eingeladen. Einige Beispiele wurden auch genannt. Ich möchte Sie zu unserer Feier einladen. Das ist nett. Sie sind eingeladen, unsere Keramikwerkstatt kennenzulernen. Oder unsere Gemeinde. Die Rechnung geht auf mich. Heute lade ich Sie ein. Das hört man auch immer wieder gerne. Ich möchte Sie einladen, wichtige Führungselemente kennenzulernen und praktisch zu trainieren. Vielleicht sagt der Pastor auch was dazu. Ich weiß es nicht. Die Möbelpacker sind noch dabei, die Möbel einzuladen. Wir fahren gleich los. Ich muss nur noch den Koffer einladen. Die Begriffe einladen. Das Quartalsthema bei uns lautet einladend leben, zum Glauben einladen. Und in diesem Kontext haben wir hier ein Heft, was viele Hauskreise bearbeiten und durchnehmen. Und hier gibt es verschiedene Abschnitte und einer, fand ich, passte sehr gut zu diesem Thema. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus so, wie es mir entspricht. So wie ich bin, so wie ich lebe. Da kommt jetzt dieses berühmte Wort Authentizität. So wie es mir entspricht, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Das fand ich wichtig. Ich kann es nur empfehlen, wer sich noch nicht entschlossen hat, dieses Heft zu bearbeiten im Hauskreis, da gibt es noch die Möglichkeit. Und jetzt singen wir noch ein weiteres Lied. Thank you. Ich möchte jetzt gerne noch vor der Predigt beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du das tust durch die Bibel, dass du das tust durch andere Menschen, dass du das tust in der Predigt, Herr. Und ich bitte dich für Rolf, dass du ihm deine Weisheit schenkst, die richtigen Worte, ja, dass er uns das sagen kann und das vermitteln kann, was du möchtest. Amen.
Wir befinden uns schon mittendrin im dritten Quartal. Einladend Glauben ist das Thema. Und doch ist es für mich heute das erste Mal, einen Gottesdienst in diesem Quartal hier mitzuerleben und mitzugestalten. Von Anfang Juli bis Anfang Oktober beschäftigen wir uns mit dem geistlichen Auftrag Mission. Ein Auftrag, von dem wir hier überzeugt sind, dass er sowohl für uns als Gemeinde wie auch für jeden Einzelnen gilt. Und Arne Völkel, mein Kollege, hat bereits 4 spannende, ermutigende und herausfordernde Predigten dazu gehalten. Ich habe sie nachgehört und finde sie richtig klasse. Nachhören lohnt sich. Mission meint dabei nicht nur oder zuerst die Mission in fremden Ländern, sondern dass wir unseren Glauben anderen Menschen mitteilen und so auch Menschen für Jesus gewinnen. Und wieder, neben dem Banner an der Hauswand und Plakaten, wie zum Beispiel hier, gibt es auch diese Postkarten. Das gibt uns die Chance, dass wir Gedanken, die wir mitnehmen wollen aus dem Gottesdienst oder überhaupt zu dem Thema, dass wir sie festhalten. Nun möchte ich einen Moment noch bei diesen Karten bleiben. Diese Karten sind rot. Finde ich interessant. Rot ist ja die Farbe der Liebe und der Leidenschaft. Ich denke da an rote Rosen. Andererseits aber ist ja rot auch die Farbe für Gefahr. Es gibt ja Warnschilder, viele Warnschilder, die in rot sind. Und da liegt ja jetzt eine Assoziation nahe, ist möglich, Vorsicht, Mission. Da wird's gefährlich, da wird's unangenehm. Und als ich so in dieser Richtung nachdachte, da überkam mich dann der Gedanke, dieses Bild hier erinnert ein bisschen an das rote Männchen bei den Fußgängerampeln in den neuen Bundesländern. Steht ja auch so da, das rote Männchen, ja, Vorsicht, nicht weitergehen, jetzt ist es gefährlich. Ich glaube, im Blick auf Mission ist das ein Empfinden, wo sich oft Christen und solche Menschen, die sich nicht für Christen halten, treffen. Die Letzteren sagen, Glaube, warum nicht, ist ja okay, kann jeder glauben, was er will, ist seine private Angelegenheit, aber Missionierung ist das Grundübel überhaupt. Die Religionen mit ihrem Anspruch auf absolute Wahrheit, die sind schuld an allem Unfrieden in der Welt. Wer missioniert, ist intolerant, manipulativ und tendenziell gewaltbereit. Und Christen auf der anderen Seite empfinden oft viel Unsicherheit und Unbehagen beim Thema Mission. Warum soll ich meinen Glauben der Menschen nahe bringen, die sich dafür gar nicht interessieren? Und vielleicht haben wir problematische Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht haben wir Ängste. Nein, wir wollen nicht in diese Schublade der Intoleranz. Wir wollen nicht abgelehnt werden, verurteilt werden. Vielleicht empfindet auch der eine oder andere Überforderung. Was soll ich denn nur sagen? Wie rede ich angemessen über meinen Glauben mit meinem Nachbarn, mit meiner Kollegin? Und weil das so ist, könnte einem ja jetzt der Gedanke kommen, wir haben das Wort Mission einfach durch die harmloser klingenden Worte einladend Glauben ersetzt, um der Sache ein wenig den Schrecken zu nehmen. Aber meine Predigt wird hoffentlich zeigen, dass das nicht so ist. Eine Frage noch, wie geht es dir im Blick auf dieses Quartal einladend Glauben? Was erwartest du? Was befürchtest du? Mir selber geht es so, dass ich mich frage, wird es gelingen, dass wir uns als Gemeinde in Sachen Mission weiterentwickeln? Ich bin ja immerhin als Pastor mit dem Schwerpunkt, mit einem Schwerpunkt missionarische Ausrichtung berufen. Ich frage mich, werde ich die richtigen Impulse setzen können in dieser meiner Aufgabe? Und werdet ihr als Gemeinde das aufnehmen können und wollen, was ich sage, was andere auch gesagt haben? Ich frage mich, bin ich denn wirklich das gute Vorbild in diesem Thema? Und ich sage ganz ehrlich, das belastet mich auch. Das macht mir auch ein Stück Druck. Mit all dieser Unsicherheit, denke ich, die bei uns mit diesem Thema da ist, mit allen offenen Fragen, lasst uns jetzt auf den Predigtext hören, den ich als sehr tröstlich und klärend erlebt habe.
Es war spät abends an jenem Sonntag. Die Jünger hatten Angst vor den führenden Männern, deshalb hatten sie die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Ich bringe euch Frieden, sagte er. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Sie freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Ich bringe euch Frieden. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt Gottes Heiligen Geist. Wem ihr die Schuld erlasst, dem ist sie von Gott vergeben. Wenn ihr sie nicht erlasst, dem ist sie auch von Gott nicht vergeben.
Ja, im Gegensatz zu den Predigtgedanken oder dem Konzept in dem Gottesdienstflyer habe ich jetzt noch einen Gedankenkreis, und zwar einladend Glauben von der Angst und Unsicherheit zur Freude. Und ich will uns nochmal hineinnehmen in den Zusammenhang dieses Bibeltexts. Das ist also der Sendungsauftrag, das ist die Mission, die die Jünger von Jesus bekommen haben, so wie uns das der Evangelist Johannes überliefert. Und als die Jünger von Jesus diesen Auftrag erhielten, hatten die ganz ähnliche Befindlichkeiten wie wir, wenn es ums Thema Mission geht. Der Predigtext beginnt ja mit einer Zeitangabe. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Tatsächlich handelt es sich hier um den Ostersonntag, den dritten Tag nach der Kreuzigung und Beerdigung Jesu. Und an diesem Tag haben die Jünger eine ganze Reihe schwer verständlicher und schockierender Erfahrungen gemacht. Das Grab Jesu war geöffnet. Jesus war verschwunden. Die Jünger ratlos, teilweise weinten sie. Eine Frau, Maria, sieht Engel und behauptet, Jesus gesehen zu haben. Die anderen können damit nichts anfangen. Es ist jetzt Abend geworden. Die Jünger sind zusammen hinter verschlossenen Türen. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Angst steckt ihnen allen in den Knochen. Wenn sie Jesus gekriegt haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dran sind. Und aus Angst schließen sie die Türen ab. Mehr ein Ausdruck ihrer Hilflosigkeit, denn wirklich geholfen hätte ihnen das wenig. Aber da war auch Enttäuschung. Was hatte ihnen Jesus nicht alles bei seinen langen Abschiedsgesprächen versprochen? Ihr werdet noch größere Taten als ich vollbringen. Der Vater wird euch den Heiligen Geist senden. Der wird euch lehren, meinen Platz einnehmen, euch trösten und helfen. Und ich gebe euch meinen Frieden. Und ihr könnt den Vater um alles bitten, was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Und was war jetzt? Nichts. Ein Fiasko. Und sie sind zutiefst verunsichert. Sie können die Erlebnisse dieses Tages nicht richtig einordnen. Ein leeres Grab, ein unglaubwürdiger Bericht einer Frau. Was stimmt jetzt eigentlich? Wo sind sie dran? Sie zweifeln an allem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und vielleicht war bei ihnen auch ein Stück Verärgerung über Jesus, mit dem sie jahrelang unterwegs gewesen waren, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten. Und jetzt scheint es, haben sie auf eine Seifenblase gesetzt. Und vielleicht auch Ärger über die Pharisäer und den Hohen Rat, die Jesus skrupellos, völlig unfair aus dem Weg geräumt haben. Und in diese Stimmung hinein kommt Jesus in ihre Mitte. Völlig unerwartet, überraschend, trotz der verschlossenen Türen, trotz ihrer Zweifel, mitten hinein in dieses Gebräu aus Angst, Enttäuschung und Verunsicherung. Er tritt in ihre Mitte und grüßt sie: Friede sei mit euch. Nun war das damals, und es ist auch heute, ein gebräuchlicher Gruß in Israel, Shalom Alechem, aber durch diese Wiederholung in Vers 26 im Text wird es ihnen ins Bewusstsein gekommen sein, dass Jesus ihnen schon vor seiner Verhaftung versprochen hatte: Zum Abschied gebe ich euch Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Mit anderen Worten sagt Jesus ihnen hier: Euer Trauer, eure innere Zerrissenheit, eure Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, Zweifel, euer Ärger hat jetzt ein Ende. Friede sei mit euch. Warum? Weil Jesus da ist, weil Jesus mitten unter ihnen steht. Und damit steht nichts mehr zwischen ihnen und Gott. Damit trennt sie nichts mehr von der Liebe Gottes. Damit steht ihnen mit Jesus in ihrer Mitte, steht ihnen die Zukunft weit offen. Und an seinen Händen und an seiner Seite trägt Jesus die Spuren der Kreuzigung und er zeigt ihnen diese Spuren. Und darin wird deutlich, dieser Jesus, der auferstandene Jesus, ist kein Fremder. Er ist mit dem gekreuzigten Jesus, mit dem sie unterwegs waren, identisch. Und es sind gerade seine Wunden, in denen er seinen Jüngern damals und uns heute nahe kommt. Es sind seine Wunden, durch die er sich ausweist als einer, der wirklich unsere Enttäuschung, unseren Zweifel, unser Leid kennt und der mit uns ist in dem. Jesus kennt unsere tiefsten Wunden, die wir an uns tragen, auch die Wunden, die wir im Glauben, an unserem Glauben erlitten haben. Und er kommt zu uns als einer, der sich damit auskennt. Und er sagt: Ich gehe mit dir. Ich bin mit dir in deinem Schmerz. Und dann heißt es in dem Bibeltext, da freuten sie sich. Jesus verwandelte ihre Trauer in Freude. Und auch das war etwas, was er vorher versprochen hatte. Johannes 16 heißt es: Ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz voll Freude sein. Diese Freude kann euch niemand nehmen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist der Ausgangspunkt für alle Mission, für alles Weitergeben des Glaubens. Freude. Jesus ist bei uns, Jesus kommt zu uns und Jesus bleibt bei uns. Auch die anderen Missionsaufträge, zum Beispiel Matthäus 28, sagen das. Ich bin bei euch, sagt Jesus dort, alle Tage bis an der Weltende. Wir werden gleich sehen, einladender Glaube ist auch herausfordernd und schwierig. Aber gleichzeitig sind wir auf der Spur einladenden Glaubens, dem Geheimnis christlichen Glaubens, unglaublich nahe, dem Kern dieser Erfahrung: Jesus ist bei mir. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das ist Freude pur. Jetzt aber, was meinen wir eigentlich mit einladend Glauben? Und ich denke, das wird besonders deutlich in der zweiten Hälfte von Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ich möchte jetzt anhand dieses Predigtextes, vor allem diesen Satzes, über einladend Glauben nachdenken und zunächst einmal über das Wort einladend. Wie hat denn der Vater Jesus gesandt? Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, so lesen wir es am Anfang des Johannesevangeliums, waren vom Anbeginn aller Zeit zusammen. Sie hatten eine wirklich gute Zeit zusammen. Vielleicht sollte ich besser sagen, eine gute Ewigkeit. Und sie waren ja nicht alleine. Da gab es auch den Heiligen Geist, die Engel, ein richtiger himmlischer Hofstaat und klasse Stimmung. Es war wunderbar. Aber Gott gab sich damit nicht zufrieden. Er machte sich auf die Suche nach seinen verloren gegangenen Geschöpfen, den Menschen, indem er Jesus sandte. Jesus kam, um die Menschen einzuladen, zurückzukommen zu ihrem Schöpfergott. Er kam, um ihnen neues Leben anzubieten. Ein Leben, wo sie im Reinen sind mit sich und mit Gott. Ein Leben unter dem heilsamen Einfluss Gottes. Ein volles Leben, ein überfließendes, erfülltes Leben. Oft hat Jesus das in Bildern mit einem großen Fest verglichen. Diese Einladung zu diesem Leben. Und wir lesen das, jetzt nicht diese Festgeschichte, aber dass Jesus diesen Auftrag so hatte, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, er sandte ihn. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und Jesus sagte es von sich selbst, der Menschensohn, ich bin gekommen, um verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Und Jesus wusste sich in dieser Mission von Gott völlig abhängig. Er vertraute und folgte ihm in sehr, sehr grundlegender Weise. Jesus sagte einmal, ich kann nichts von mir aus tun, sondern nur, was ich den Vater tun sehe. Und jetzt sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was bedeutet das für uns? Und da gibt es sicherlich Dinge, da finden wir eine Entsprechung. Und da gibt es auch Dinge, da finden wir keine Entsprechung. Ich möchte jetzt mal drei Dinge nennen, wo ich eine Entsprechung sehe. Der Kreis ist nicht geschlossen. Das, was Jesus selber gelebt hat, mutet er auch uns zu. Egal, wie schön unsere Gemeinde ist, unser Hauskreis, unser Freundeskreis, der Kreis ist noch nicht vollständig. Schauen wir mal auf die Anfänge zurück. Die Jünger hätten ja damals sich damit begnügen können, eine kleine Gruppe von eingeschworenen Jesus-Nachfolgern zu sein, die sich zurückzog aus dem Alltagsgeschäft, um ihren Glauben zu pflegen. Aber als Jesus sagte, ich sende euch, dann meinte er, ihr sollt euch nicht selbst genügen als Gruppe. Und wenn ihr einander noch so sehr vertraut, wenn ihr noch so tief miteinander euch verbunden wisst, eure Runde ist noch nicht vollständig. Jesus sagte den Jüngern damals, es ist wichtig, dass ihr für Menschen, die euren Glauben noch nicht teilen, offen seid, dass ihr auf sie zugeht. Und das ist heute nicht anders. Um sich das bewusst zu machen, gibt es zum Beispiel Hauskreise, die Treffen für Treffen einen leeren Stuhl in ihre Mitte stellen. Dieser Stuhl erinnert sie daran, also nicht in die Mitte, sondern in die Runde. Ja. Dieser Stuhl erinnert sie jetzt nicht daran, dass Jesus irgendwie unsichtbar mit dabei sitzt, sondern erinnert sie daran, dass sie Jesu Auftrag annehmen und damit rechnen, dass Menschen dazukommen. Denn wer einlädt, der muss doch auch damit rechnen, dass jemand kommt, oder? Das ist aber auf der anderen Seite dieses einladende Mission haben, ist auch sehr herausfordernd. Zum einen, weil die Anzahl von Sozialkontakten, die wir halten können, begrenzt ist. Es gibt da unterschiedliche Zahlen. Früher hatte ich mal so eine Zahl, wo es hieß, ja, man kann maximal so zu 16 Leuten intensive Kontakte halten. Jetzt habe ich gelesen, es können 150 sein im Zeitalter von Facebook und Twitter. Aber irgendwo sind da rein von unserem Fassungsvermögen, von unserem Neokortex oder wie der Gehirnbereich heißt, sind Grenzen gesetzt. Zum anderen ist eine Gemeinde eine soziale Gruppe oder genauer gesagt, wir bestehen als Gemeinde aus vielen sozialen Gruppen. Da entwickelt sich ein Wir-Gefühl, eine Gruppenidentität. Da bilden wir gemeinsame Normen, da bilden sich Rollen im Lauf der Zeit heraus. Und nach einer Weile ist die Gruppe dann geformt, gesättigt, sowohl was die Zahl ihrer Mitglieder angeht, als auch was die Formen und Strukturen angeht. Veränderung wird mühsam. Und Jesus sagt, ich sende euch. Ladet Menschen ein. Lasst euch auf Menschen ein, die ihr jetzt noch nicht kennt. Diese Art von Offenheit schafft Unruhe in jeder Gruppe. Verändert vertraute Traditionen. Solch eine Offenheit kostet Kraft. Auch die Kraft, in all diesen Veränderungen die eigene Identität zu bewahren. Es geht ja nicht darum, dass sich alles verändert, dass wir uns wie ein Chamäleon neuen Menschen anpassen. Aber die eigene Identität besteht eben nicht in Normen, die wir haben, die wir entwickelt haben, in Strukturen, die wir entwickelt haben, sondern unsere Identität liegt in Jesus, in unserer Verbindung mit ihm. Im Blick so auf diese Offenheit, die herausfordernd ist, können wir von Jesus lernen, der als Wanderprediger sich jeden Tag auf viele Menschen einließ. Und ich finde es faszinierend, wie sich Jesus dann, obwohl so viele Menschen um ihn herum waren, es schaffte, sich auf einzelne Begegnungen einzulassen. Sich immer wieder auf einzelne Menschen einzulassen, die er sehr ernst nahm. Nicht aus allen diesen Begegnungen, wahrscheinlich aus den meisten, nicht wurden Freundschaften, tiefer gehende, langanhaltende Beziehungen, die Jesus zu Lebzeiten mit ihnen hatte. Aber er war offen für sie. Er wusste, der Vater hat mich gesandt, jeden, potenziell jeden einzuladen. Und er ließ sich dann immer auf einzelne Menschen auch ein. So, das ist das eine. Der Kreis ist nicht geschlossen, was einladend Glauben ausmacht. Einladend meint aber auch, sich auf den Weg zu machen. Schauen wir uns noch einmal Jesus an. Um diese einladende Mission seines Vaters zu leben, wurde Jesus ein Mensch wie wir. Er lachte, er weinte, er lernte, er arbeitete, er aß und schlief, er hatte Freunde und Feinde, er hatte Menschen, die von ihm lernten, er übernahm Verantwortung für Menschen, er half, er litt an ihnen und er starb für sie. Und Jesus sagte damals zu seinen Jüngern und heute zu uns, so wie ich mich auf dem Weg von meinem Vater im Himmel in diese Welt hinein zu euch Menschen gemacht habe, so mach auch du dich auf den Weg zu Menschen, die mit Jesus nichts noch nichts anfangen können. Mach dich auf den Weg, um sie einzuladen zu einem völlig neuen Leben, einem Leben im Frieden mit Gott. Um einzuladen, muss man sich irgendwie auf den Weg machen, die Initiative ergreifen. Die Einladung muss an den Mann oder die Frau kommen. Und da, finde ich, kommt etwas, was auch Arne Völkel in seiner Predigt gesagt hat, sehr schön zum Ausdruck. Gehen und kommen. Also wir bewegen uns auf Menschen zu und Menschen kommen zu uns in die Gemeinde, in eine Gruppe der Gemeinde, zu uns persönlich ins Haus. Das ist nicht zwei getrennte Sachen, das gehört zusammen. Und wie bei Jesus fängt es damit an, dass wir bewusst unter den Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, leben, Zeit mit ihnen verbringen, mit ihnen reden, feiern, lachen, weinen, für sie beten. Nicht, weil wir etwas verkaufen wollen. Nicht, weil wir uns genötigt fühlen durch einen Befehl Gottes, sondern weil uns Menschen, jeder Mensch, wertvoll und wichtig ist. Auch, gerade auch, wenn er unseren Glauben nicht teilt. So wichtig sind uns die Menschen, wie sie Gott waren und sind. Und dabei geht es dann nicht darum, dass wir zuerst viele Worte machen. Apostel Paulus hat das mal so gesagt, wir sind ein Brief Christi, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Einladende Mission ist Berufung im Alltag. Du bist ein Brief Christi an deine Arbeitsstelle, wo du einkaufst, wo du Sport machst. Und da müssen natürlich auch früher oder später die deutenden Worte kommen. Arne Völkel hat das so gesagt, das ist wie mit einem fremdsprachigen Film. Ohne Untertitel versteht man da wenig. Irgendwann muss dann einfach mal der verständliche Text kommen, der deutet, was man in unserem Leben sieht. Oft wurde der christlichen Mission vorgeworfen, Menschen mit Gewalt einen anderen Glauben aufgezwungen zu haben, ihnen eine fremde Kultur aufgezwungen zu haben. Die Kirchengeschichte belegt leider, dass das wahr ist. Aber das ist nie die Idee Jesu gewesen. Einladende Mission bedeutet, Christen lassen sich auf andere Kulturen ein, von denen es auch in Dortmund unglaublich viele gibt. Es gibt Untersuchungen darüber. Unsere Kultur in Deutschland, unsere Gesellschaft hat sich in viele, viele Subkulturen zersplittert. Und wir lassen uns ein auf uns fremde Kulturen, um ihnen die Einladung zu überbringen. Das erfordert Respekt, Offenheit, Wertschätzung für Fremdes und anderes. Und diese Fähigkeit, interkulturell zu handeln und zu denken, ist in unserer Gesellschaft heute ein ganz kostbares Gut. Die Frage bleibt, das ist der dritte Gedanke, wozu laden wir denn ein? Wenn ich einlade zu einer Feier, möchte ich auch überzeugt sein von der Feier. Die muss richtig gut sein. In unserem Bibeltext wird es ausgesprochen, wir laden zur Vergebung ein, Vergebung von Sünden. Das ist das Kerngeschäft von Jesus gewesen. Das ist das Heil, was er gebracht hat. Es geht um den Frieden, die Versöhnung mit Gott. Das ist der größte, ich sage es mal, der größte Kick, den es im Leben gibt. Jesus hat als Beispiel dafür oft rauschende Feste gebraucht, feinstes Essen, Fröhlichkeit, Lachen, Tanz und Musik. Freiheit ist das. Leben mit echter, zweiter Chance. Und wir laden dazu ein. Olaf Nattenberg hat das in seiner Anmoderation gesagt, in der Erklärung des Begriffs einladen, nicht manipulativ, nicht bedrängend, sondern als Angebot. Komm und sieh, überzeuge dich davon. Oft braucht es einen langen Weg, bis diese Einladung ankommt. Die Frage ist, woher kriegen wir die Kraft für diesen Lebensstil? Und dazu möchte ich jetzt noch etwas zum Stichwort Glauben sagen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Hier wird etwas deutlich. Man könnte das nämlich so verstehen, dass man sagt, ja, Jesus wurde von Gott gesandt, er hat seine Mission erfüllt, ist jetzt zurückgekehrt zum Vater im Himmel und jetzt übergibt er den Staffelstab an seine Jünger und die richten es. Jetzt sind wir dran. Und wenn es so wäre, dann wären wir wirklich richtig dran, nämlich arm dran. Denn das überfordert gnadenlos. Diese Fähigkeit zur Offenheit, zur Veränderung, gleichzeitig fest verwurzelt zu sein in der eigenen Identität, diese Fähigkeit interkulturell zu denken und zu handeln, das geht über unsere Kraft und Fähigkeit. Wenn man sich den griechischen Grundtext genauer ansieht und auslegt, wird deutlich, die Sendung von Jesus ist nicht zu Ende. Wie der Vater mich gesandt hat, das Wort im griechischen Grundtext für gesandt hat, steht in einer Zeitform, die deutlich macht, dass die Sendung von Jesus bleibt, andauert. Und wir, seine Jünger damals und wir heute, werden beteiligt an dieser einladenden Mission von Jesus. Jesus ist und bleibt der eigentliche Missionar. Der handelt, der ist wirksam durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist Christus bei uns, Jesus bei uns. Der Heilige Geist hilft uns zu einem Leben als Brief Christi. Der Heilige Geist gibt uns die Liebe, die Interesse, das Interesse, die Anteilnahme an den Menschen. Und der Heilige Geist ist auch der Geist der Wahrheit, der auch Menschen hilft, die sich distanziert haben von Gott und Gemeinde, zu verstehen, welche großartige Einladung wir überbringen. Wenn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich nun euch, dann bevollmächtigt er uns, diese Einladung zu überbringen. Wir können Menschen zu einer Erfahrung von Vergebung führen, aber nie unabhängig von Jesus. Die Vollmacht liegt, wie das bei Jesus und dem Vater war, in unserer Abhängigkeit von ihm. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, nur was er dem Vater tun sieht. Wir können nichts ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne unsere Verbindung hier tun. Und ein letzter Gedanke zum Stichwort Glauben. Mission ist mehr als Aktivität. Mission, das ist mir sehr wichtig geworden, ist nicht eine besondere Aktivität in unserer Gemeinde zuerst oder eine besondere Begabung. Sie ist auch mehr als ein spezifischer Auftrag, dem wir uns eine Zeit lang widmen könnten. Mission ist ein grundsätzlicher, Bestandteil unseres Glaubens. Jesus konnte von sich sagen, ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, die ihre Verbindung mit Gott verloren haben. Nun hat Jesus viele andere Dinge getan. Er hat eine Gruppe von Jüngern um sich gehabt und tiefe Gemeinschaft mit ihnen aufgebaut. Sie wurden seine Freunde. Er hat sie ein tiefes Verständnis von Gottes Plan mit der Welt gelehrt. Er hat vielen kranken Menschen, Rat- und hilfesuchenden Menschen gedient, geholfen. Und trotzdem konnte er sagen, ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, die ihre Verbindung zu Gott verloren haben. Was heißt das für uns? Wir tun als Gemeinde viele, viele Dinge. Es gibt viele Arbeiten und Aufgaben bei uns und das ist gut so. Aber trotzdem, in alledem leitet uns diese Sendung von Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Wenn wir dem auf der Spur sind, dann steht alles, was wir hier tun, unter dem Vorzeichen, dass wir die Einladung Gottes zu einem neuen Leben, dass er uns durch Jesus möglich macht, dass wir diese Einladung an andere überbringen. Und dann ist auch unser privater Alltag, Beruf und Familie genauso Gottesdienst wie der Sonntagmorgen. Deswegen ist Mission vielleicht eher wie ein Kompass, der in alledem, was wir tun, uns die Richtung zeigt. Das ist mein Traum für das Quartal 3. Dass dieses innere Verständnis, diese Leidenschaft für die Sendung, die Jesus uns gibt, für die einladende Mission, die Jesus uns gibt, dass uns dies ganz neu prägt, bewusst ist. Und egal, ob wir putzen oder Technik machen oder einen Hauskreis leiten oder irgendetwas anderes tun, dass uns das erfüllt und sagt, genau dafür arbeiten wir, in der Richtung sind wir unterwegs. Ein letzter Gedanke, wirklich dann der letzte. Als 2007 in der Türkei in Malatya der Missionar Tilman Geske wegen seines Glaubens ermordet wurde, zusammen mit anderen. Oder auch, wenn Open Doors Informationen über verfolgte Christen weiterleitet, dann gibt es Stimmen in der Öffentlichkeit, die sagen, selbst schuld. Warum leben die Christen nicht ihren Glauben für sich und lassen die anderen in Ruhe? Aber das geht nicht. Wenn eins aus diesem Predigttext deutlich wird, dann das, dass Glaube und einladende Mission zusammengehören. Weil Jesus der Missionar ist und bleibt. Es gibt keinen Glauben an Jesus ohne einladende Mission. Und der Evangelist Johannes hat das in seinem Evangelium so deutlich gemacht, indem in diesem Text, den ich jetzt vorgelesen, also der Predigttext ist, in dem Ostern, Pfingsten und die Sendung, also zur einladenden Mission, in dem das zusammenfällt, auf einen Punkt kommt. Lasst uns Jesus Raum geben. Wir entdecken die Dimension von Mission unseres Glaubens, wenn wir darüber mit Jesus ins Gespräch kommen. Lasst uns dafür beten, dass er uns sein Herzensanliegen neu aufschließt. Amen.
Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Wir drei hier vorne, wir bleiben sitzen, aber ich denke, das ist okay.
Ein König.
König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht.
Tisch wird mein Hunger gestillt. sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Leben. In deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Ja, Herr, wohin sonst sollten wir gehen, außer zu dir, Herr? Und ich danke dir, dass wir das wissen können, Herr, dass wir bei dir Kraft finden, dass wir bei dir auftanken dürfen, dass du uns siehst in unserer Situation mit unseren Schwierigkeiten und unseren Problemen, Herr. Aber ich möchte dich auch bitten, dass wir ja unseren Nachbarn, unseren Kollegen nicht aus den Augen verlieren, Herr, denn auch derjenige braucht dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns da ja auch bereit machen, dass du durch uns handeln kannst.
Jesus, und das wollen wir empfangen von dir, das wollen wir aufnehmen von dir. Danke dafür.
Du allein.
wird fein, bin gesehen. Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du Herr. Allah. Licht scheint im dunkelsten Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du Herr. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher.
Hallo, ja. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und parallel gibt's die Informationen. Die Informationen stehen natürlich wie immer hier auf der Rückseite dieses Gottesdienstzettels. Ich möchte nur auf einige Punkte hinweisen. Pastor Arne Völkel ist im Urlaub bis 14. August. Dafür ist Pastor Rolf Zurus wieder da. Wir haben ihn eben erlebt. Ja, das ist so. Am 7. August kein Seniorenbibelkreis, dennoch beginnen die Veranstaltungen jetzt auch schon wieder, obwohl noch einige Ferien sind. Ich möchte hinweisen auf die Atempause für Frauen, die ein kleines Gartenfest veranstaltet und da wird sicherlich auch noch die eine oder andere Urlaubsliteratur vorgestellt. Herzliche Einladung auch nächsten Sonntag, 20 Uhr, zur Abendmahlsfeier. Und Markus Vachovius möchte uns, glaube ich, auch noch einladen.
Schöne Überleitung, eigentlich wollte ich die ja machen mit dem Einladen. Ja, ne? Was ist nochmal der erste Begriff, die Bedeutung von Einladen? Wer weiß es noch? Björn? Wer weiß es noch? Ich lade euch ein zu einer Veranstaltung. Schaut euch mal dieses verkniffene Gesicht von dem jungen Mann dort an. Der ist in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Der versucht nämlich als Mann sein Leben zu gestalten. Und für alle die unter uns, die keine Frauen sind, die wissen, was das bedeutet. Wir stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen und versuchen, das unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite stark zu sein, auf der anderen Seite empathisch zu sein, für unsere Familie da zu sein. Und ich möchte euch einladen, nächste Seite, für den 13. September. Da feiert nämlich, da bietet nämlich der Bund den Männertag 2014 an. Es geht, wir fahren an dieser Stelle nach Diepholztal, das ist da, wo das theologische Seminar ist. Es geht relativ früh morgens los, 9.30 Uhr. Und ich würde ganz gerne mit den anderen Leuten, die mit mir zusammen dahin fahren wollen, mich hier treffen um 7.30 Uhr an der Gemeinde, um da gemeinsam hinzufahren. Nächste Seite. Was hat mich motiviert, da selber hinzufahren? Ihr seht da die Themen. Und was mich persönlich sehr angesprochen hat, war zum Beispiel, wer den Alltag meistert, ist ein Held. Ich erlebe das bei mir so, ne, in den verschiedenen Rollen, in denen ich bin, Vater, Ehemann, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, hier in der Gemeinde, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen, die an mir ziehen. Und mich hat zum Beispiel dieses Thema sehr angesprochen. Und wenn euch eins der anderen vier Themen oder das, was ich gerade vorgestellt habe, interessiert und reizt, dann kommt doch einfach mit. Ich würde das gerne folgendermaßen organisieren. Ich fahre sowieso hin, ich bin um 7 Uhr hier. Wer Lust hat mitzufahren und eventuell auch ein eigenes Auto zur Verfügung stellt oder mitgenommen werden will, der spricht mich einfach bitte in den nächsten Wochen an, per Telefon, per Mail direkt und sagt, dass er mitfahren will. Denkt bitte dran, man muss sich selber anmelden, das übernehme ich nicht für euch. www.feg.de, die Seite des Bundes, Männertag eingeben, da findet ihr alle Daten, die ihr benötigt. Also nochmal von meiner Seite eine Einladung, tut's, macht's und sprecht mich an, damit wir eventuell gemeinsam fahren können.
Danke. Vielen Dank, Markus, für diese Einladung. Jetzt sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt. Es gibt im Anschluss die Möglichkeit, draußen einen Kaffee zu trinken, ins Gespräch zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, hier vorne links für persönliche Anliegen beten zu lassen. Es sind dort Menschen, die mit einem sprechen, wenn es Probleme gibt, wenn es Fragen gibt, etc. Ich bitte Sie, zum Segen aufzustehen. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.